Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, das eine Zuschauerfrage war. Wir wurden gefragt, ob wir das Thema Zungenreden mal behandeln können. Nun, was hat es damit auf sich? Da gibt es wahrscheinlich viel Verwirrung, was dieses Zungenreden meint. Und da habe ich mir heute wieder den Olaf Schröer eingeladen, denn du bist immer derjenige bei unseren Zuschauerfragen. Vielleicht ja. Erinnerst du dich, wir hatten früher oft Zuschauerfragen gehabt?
Ja, zu Beginn der Sendereihe, ne?
Genau, sogar zwischendurch mal live.
Ja, richtig.
Und das hier ist auch eine Zungenrede und ich dachte, da bist du vielleicht auch genau der Richtige, weil ich weiß, dass du da drüber schon viel gesagt hast. Deswegen bin ich ganz froh, dass du jetzt bei mir bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Danke. Zungenreden. Was hat es damit auf sich? Was ist es? Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, sollten unsere Zuschauer Fragen haben? Dann könnt ihr eure Fragen einfach stellen an info@amazing-discoveries.org. Und wenn sich ein paar Fragen ansammeln oder es größere Fragen sind, dann würde ich mir den Olaf wieder ausleihen und würden wir versuchen, gemeinsam hier darüber, ob wir die Fragen beantworten können. Zumindest können wir darüber diskutieren.
Ja, richtig.
Heute wollen wir mal versuchen, ob wir Antworten finden in der Thematik, was ist eigentlich Zungenrede? Woher kennen wir das? Warum die viele Verwirrung darüber? Was meint es denn, wenn es in der Bibel heißt, sie sprachen in Zungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht einen Satz noch zuvor, bevor ich auf diese Frage genau eingehe. Das Problem ist, dass heute viele Christen von irgendwelchen Dingen, die man heute sieht oder heute macht, zurückschließt auf das, was in der Bibel steht. Das ist wieder ein Ansatz, den ich als sehr problematisch ansehe. Wir können nicht irgendetwas gucken, was passiert heute und das versuchen, eine Bibel wiederzufinden, sondern man muss von der Bibel ausgehen. Die Bibel ist immer der Maßstab, die Grundlage. Und dann schauen, was sagt die Bibel und wo finden wir das heute und wie kann man das heute, was man heute sieht und erlebt, wie kann man das da einordnen in den biblischen Kontext. Ja? Und zwar, die Bibel spricht im Neuen Testament vor allen Dingen von diesen Zungenreden. Und da haben wir dieses griechische Wort Glossa. Und dieses Wort kann zwei verschiedene Bedeutungen haben. Manchmal haben die griechischen Begriffe so mehrere Möglichkeiten der Bedeutung. Und das kann entweder Zunge heißen, also die Zunge, das Organ, was man da im Mund hat, oder das kann auch das Wort Sprache bedeuten. Ja? Deswegen, wenn man sagt, ich rede in Zungen, dann haben die Juden damit eigentlich gemeint, ich rede in Sprachen. Mhm. Ja, und zwar in verschiedenen Sprachen. Ja? Mhm. Genauso wie im Russischen manchmal auch zum Beispiel das Wort für Auto ist das Wort Maschine. Ja? Und das kann entweder die Maschine sein, die da im Motor ist, ja, der Motor, oder kann auch das ganze Auto mit gemeint sein. Und so ist es hier auch, ja, dass das Wort Zunge sowohl das Organ als auch die Sprache bedeuten kann. Und wenn die Juden gesagt haben, ich spreche in anderen Zungen, dann meinen sie, ich spreche in anderen Sprachen. Das Problem ist heute, dass das Wort Zungenrede schon besetzt ist von dem, was man heute erlebt. Dass manche Christen so ein Kauderwelsch sprechen und das nennen sie Zungenrede. Das ist keine Sprachenrede, sondern eine Zungenrede. Und dann sagen sie, das ist das, was in der Bibel drin steht. Aber das müssen wir natürlich untersuchen, ob das tatsächlich so biblisch ist oder was die Bibel zu diesem Thema sagt.
Ich glaube, genau daher kommt auch diese Verwirrung gerade, die wir sehen. Ja. Und da wäre es ganz gut, wenn wir das so mal aufdröseln. Also wo ist denn das erste Mal eigentlich so diese Zungenrede, sie sprachen in Zungen oder so, wo gucken wir da rein?
Also ich. Ja, das ist ganz wichtig jetzt, unser Vorgehen, ja, wie man sich dem Thema nähert. Es gibt zu biblischen Themen manchmal sehr eindeutige und einfache Texte. Mhm. Zum Beispiel Thema Tod und Auferstehung. Ja. Gibt es eindeutige, klare Texte und es gibt manche Texte, die sind schwer verständlich. Ja, und das Prinzip ist immer, dass man von den einfachen Texten ausgeht, die sich anschaut und dann, wenn man das verstanden hat, was die sagen, mit diesem Verständnis die schwierigen Texte dann auslegt. Und so müssen wir es hier auch machen, denn wir haben einen sehr schwierigen Text, das ist 1. Korinther 14. Ja, und viele Christen stürzen sich darauf und machen daraus eine Riesensache und sind an eine vollkommen falsche Richtung damit unterwegs. Ja, werden wir gleich uns anschauen.
1. Korinther 14 habe ich hier nämlich auch drin.
Richtig.
Da werde ich dich noch zu fragen.
Genau. Aber bevor wir 1. Korinther 14 anschauen, müssen wir erstmal die einfachen Texte anschauen. Mhm. Und nämlich auch, wo beginnt das? Wo haben wir zum ersten Mal den Begriff und die Erfahrung dieser Zungenrede? Und dann, wo finden wir denn weitere Texte? Und bis wir dann zum Schluss 1. Korinther 14 angucken.
Was wäre denn ein guter Ansatz? Wo würde man anfangen?
Ja, also der Anfang ist natürlich Apostelgeschichte Kapitel 2. Dort haben wir bei Pfingsten. Ja, und da haben wir die Situation, das können wir mal aufschlagen und lesen, dass hier sie diese Zungenrede praktiziert haben. Und da lesen wir Kapitel 2, Abvers 1 bis 4 erstmal. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie es von einem gewaltigen Wind war, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden unter ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und hier haben wir übrigens sowohl das Wort in Vers 3, Zungen, als auch das Wort in Vers 4, Sprachen, ist dieses Wort Glossa.
Ja? Dann ist es auch deutlich, also diese Zunge, also die da auf sie fiel, befähigte sie,
wie in Zungen zu sprechen.
In Zungen zu sprechen, in Sprachen zu reden.
Und das ist das gleiche Wort hier. Ne? Genau. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ganz entscheidend, ne? Dieses Reden, und zwar dann haben sie ja gesprochen, und dann lesen wir nochmal in Vers...
Hier wird jetzt die Frage, ist das jetzt, also sie fingen an, in Sprachen zu reden, waren das verständliche Sprachen oder was Kauderwelsch?
Ja, genau, das ist natürlich, und das zu beantworten, gehen wir mal in Vers 8, ja, 8 bis 11. Dort heißt es, und zwar, sie haben dann gesprochen, und dann kam die Reaktion der Menschen. Und diese Reaktion, was sie dann sagen, erklärt den Zusammenhang. Da steht, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pader und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libanon, in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Also von daher ist ganz klar, die haben kein Kauderwelsch gesprochen, sondern sie haben Gottes Botschaft, Gottes große Taten verkündigt in anderen Sprachen. Und hier werden die Sprachen sogar aufgeführt, die Leute, die da jetzt zusammen waren. Es war ja Pfingsten, und Pfingsten war ein großes Fest der Juden. Und da waren viele Menschen aus allen verschiedenen Teilen des Römischen Reiches nach Jerusalem gekommen. Und jetzt haben die in den verschiedenen Sprachen gesprochen, die jetzt alle aufgeführt werden. Aber die große Frage ist jetzt folgende. Die ist ganz, ganz wichtig. War das Wunder, was hier passiert ist, auf der Zunge der Jünger, oder war das Wunder in den Ohren der Hörer? Also andersrum gefragt, haben die alle Hebräisch gesprochen oder Griechisch gesprochen und jeder hat nur seine Sprache dann gehört? Oder haben die verschiedene Sprachen gesprochen und jeder, der Apostel, hat eine andere Sprache gesprochen und jeder hat dann, je nachdem, welche Sprache sie gesprochen haben, dann ihre Sprache gehört?
Ich stelle mal die Behauptung in den Raum, der Geist oder die Zungen sind auf die Apostel gefallen. Also müsste das Wunder da geschehen sein und
ganz
nicht...
Ganz genau, richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Maja. Also der Heilige Geist fiel nicht auf die Zuhörer, der fiel auf die Jünger, auf die 120, die zusammen waren. Ja? Mhm. Und das zweite Argument, und zwar nochmal der Hintergrund nochmal, warum das wichtig ist, diese Frage. Die Charismatiker, die charismatischen Christen, behaupten, es war ein Hörwunder. Also in den Ohren der Zuhörer. Warum? Weil sie damit sagen, 1. Korinther 14, wo es um die Sprachengabe geht, oder Zungengabe geht, Sprachengabe, hat mit Apostelgeschichte 2 nichts zu tun. Das ist vollkommen getrennt. Weil hier geht es um Sprachen oder um Kauderwelschreden und hier geht es um ein Hörwunder in den Ohren der anderen. Ja, in dem Moment, wo man das als Hörwunder definiert, kann man das abtrennen von 1. Korinther 14 und sagen, das hat miteinander nichts zu tun. Aber wenn wir jetzt aber sehen werden, das gucken wir uns jetzt gleich an, dass das tatsächlich ein Sprachwunder war auf der Zunge der Gläubigen, dann war es das Gleiche. Und dann müssen wir das Prinzip von Kapitel 2 in der Apostelgeschichte übertragen auf 1. Korinther 14. Und dann ist es ziemlich deutlich. Ja? Und jetzt ist die Frage wieder, Hör- oder Sprachwunder? Also erstens hast du schon eben gesagt, der Heilige Geist ist auf die Gläubigen gefallen und nicht auf die Hörer. Zweitens, Vers 4 ist der Schlüssel. Und zwar nach Vers 8 könnte man beides sagen. Denn wenn sie sagen, wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache, da könnte das, der Text, der Vers würde es offen lassen. Mhm. Denn wenn die Jünger in verschiedenen Sprachen sprechen, würde jeder seine Muttersprache hören. Wenn die alle die gleiche Sprache sprechen würden und sie würden jeder ihre eigene Sprache hören, würde das auch passen. Also es würde beides passen. Mhm. Also von daher ist Vers 8 bis 11 ist kein Schlüssel, sondern das würde beide Seiten offen lassen. Aber Vers 4 ist der Schlüssel. Vers 4 steht, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Und es steht hier, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, sie predigten in anderen Sprachen. Hier steht nicht, sie predigten in ihrer Sprache und die anderen hörten die anderen Sprachen, sondern sie predigten in anderen Sprachen. Und auch noch, wie der Geist ihnen gab, das heißt, hier steht, das Wunder geschieht auf der Zunge der Gläubigen, weil der Geist ihre Zunge geführt hat und das Aussprechen hier in dem Moment vom Heiligen Geist geführt war.
Also könnten wir hier sagen, tatsächlich, sie redeten im Geist quasi, ja, also ja, sie genau. Durch den Geist richtig. Gewirkt redeten sie.
Genau, und zwar, und das ist genau auch der Punkt, also das Wort Geist, was hier steht, Pneuma, kann auch bedeuten geistliche Gabe, Pneumatikos. Ja, also das ist beides möglich. Und wenn man hier geistliche Gabe einsetzen würde, würde es heißen, und sie redeten, so wie die geistliche Gabe ihnen das in den Mund legte. Ja, also das heißt, es war die geistliche Gabe, die jetzt, und zwar die geistliche Gabe der Sprachengabe, die jetzt in dem Moment in ihnen aktiv war. Natürlich durch den Heiligen Geist, denn der Heilige Geist gibt ja die geistlichen Gaben.
Konnte jetzt einer sozusagen ägyptisch plötzlich reden?
Genau, der eine sprach ägyptisch, der andere sprach medisch, der andere elamitisch und so weiter.
Okay.
Und es ist also schon mal ganz wichtig, dass bei Pfingsten das ein Sprachwunder war. Und es war kein Kauderwelsch, sie haben in anderen Sprachen gesprochen und die werden sogar definiert, die Sprachen, und aufgezählt.
Ja. Okay, das glaube ich, das kann man so, also das kann man, glaube ich, hier einen Nagel einschlagen in Vers 4. Das ist, also sie konnten andere Sprachen oder andere Zungen sprechen und es war geistlich.
Genau,
richtig. Okay.
Ja.
Gut. Also hier haken wir ab, das kann kein Kauderwelsch sein, das waren definitiv Sprachen.
Genau.
Das war nämlich der einzige Text. Ich würde ganz gerne noch so ein paar andere Texte in der Bibel mal mit angucken. Also, wo manchmal so gefragt wird, was haben die da gesprochen, Kauderwelsch oder eine Sprache?
Ja.
Du kennst sicherlich die Geschichte vom Hauptmann, das war die Geschichte von Petrus, wie er dem römischen Hauptmann da begegnet, zu der gerufen wird, das war mit dem Tuch, das da vom Himmel fiel, und Petrus den Auftrag bekommt, da jetzt vor jemandem zu sprechen. Und da lesen wir nämlich tatsächlich auch von so einem Wunder. Das ist Apostelgeschichte 10 und da ab Vers 44, ich lese mal 44 bis 48.
Ja.
Da heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben.
Ja.
Hier haben jetzt die Gläubigen gestaunt, dass der Geist, der fiel diesmal nicht auf sie, sondern der Geist fiel diesmal auf die anderen.
Genau.
Und jetzt fingen die anderen an, plötzlich in Sprachen zu reden.
Genau. Richtig. Und zwar ist es so, normalerweise war die Reihenfolge immer andersrum. Erst war die Wassertaufe. Und die Wassertaufe, übrigens ist auch noch so ein Punkt, die Wassertaufe und die Geistestaufe sind immer verbunden. Die werden niemals getrennt. Viele Christen trennen das heute, aber das geht nicht. Es kommt immer die Wassertaufe und damit verbunden die Geistestaufe. Und dann kommt dadurch die Auswirkung, nämlich geistliche Gaben und auch die Gabe der Sprachengabe. Ja. Nur hier war es andersrum. Aus dem Grund die einzige Ausnahme. Weil das ist die erste Taufe eines Heiden. Und Petrus musste erst dahin geführt werden durch die Vision, dass er Heiden auch taufen sollte. Und als er zurückkam nach Jerusalem, haben die ihm Vorwürfe gemacht. Wie kannst du Heiden taufen? Das war für sie unvorstellbar. Und Petrus brauchte jetzt ein Argument. Und das Argument war, das hat er auch selber hier gesagt zu den anderen Juden, die mitgekommen waren, wenn die jetzt den Heiligen Geist bekommen haben, wie können wir ihnen die Taufe verwehren? Also wenn Gott sich zu ihnen bekannt hat, dann ist das ein Zeichen, dass wir die Taufe auch durchführen müssen. Und das hat Gott deswegen extra den Heiligen Geist vorher gegeben, bevor der Taufe. Ja? Aber entscheidend ist jetzt Folgendes. Hier steht, sie haben jetzt in Zungen geredet. Oder Glossa steht ja wieder. Also das heißt,
bei mir steht Sprachen.
Sprachen, genau. Bei dir stand Sprachen, ja. Luther übersetzt mit Zungen. Die Frage, was haben die dort? Haben die Kauderwelsch gesprochen oder haben die Sprachen, richtige Sprachen gesprochen? Ja? Um das herauszufinden, also in Vers 46 kann man das nicht heraussehen, ja? In 10 Vers 46, weil... ja, dass sie Gott hochpriesen. Einige sagen, naja, okay, wenn man Gott preist, dann muss man das verstehen. Aber die Charismatiker sagen halt hier, man kann Gott auch preisen, einfach nur mit einem Kauderwelsch, mit einem schönen Gefühl. Aber das, der Vers ist nicht eindeutig.
Wobei, hier glaube ich, also das waren ja die Gläubigen, die mit Petrus kamen.
Genau.
Die sagen ja, die anderen preisen Gott. Das heißt, sie müssen ja verstanden haben, dass das Lobpreis ist.
Richtig. Aber du kannst es auch aus, ohne das zu verstehen, kannst du auch aus der Gestik und aus der Mimik und aus dem das auch ableiten. Ja, in dem Sinne würde ich das Argument der Charismatiker durchaus auch noch gelten lassen. Es ist zwar, es ist stärker zu sagen, wenn ich verstehe, was der andere sagt, dass es Gottpreis ist, Lobpreis Gottes ist. Ja, aber es ist noch nicht so ganz eindeutig. Aber eindeutig wird es in Kapitel 11. Der Schlüssel, um das zu verstehen, ist in Kapitel 11, als Petrus zurückkommt nach Jerusalem, da sagt er nämlich, ab Vers 16, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat euch mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann sagt er, wenn nun Gott ihnen, nämlich den Heiden, dem Cornelius, die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Ja. Also er sagt jetzt hier, die haben auch den Heiligen Geist bekommen und er sagt, die gleiche Gabe bekommen wie am Anfang auf uns. Und was meint er damit?
Pfingsten.
Ja, natürlich. Er bezieht sich auf Pfingsten und sagte, wir haben mal Pfingsten den Heiligen Geist bekommen und haben in Zungen gesprochen und jetzt kam der Heilige Geist auf die Heiden und sie haben auch in Zungen gesprochen und er sagt, das ist das Gleiche. Und wenn das damals, und jetzt wieder so wichtig, Apostelgeschichte 2, wenn Pfingsten eine Sprachengabe war, kein Kauderwelsch, und es auf der Zunge der Gläubigen war, dann ist es hier das Gleiche. Also auch Sprachengabe, sie haben echte Sprachen gesprochen und es war auf der Zunge der Gläubigen. Und hier steht ja auch, sie sprachen in sie redeten in Sprachen und priesen Gott. Ja, also nicht die Apostel haben die verschiedenen, oder die Zuhörer haben verschiedene Sprachen gehört, sondern sie haben selbst die verschiedenen Sprachen gesprochen. Also auch wieder auf der Zunge der Heiden, oder der, die jetzt den Heiligen Geist bekommen haben. Und es war ganz klar definierte Sprache.
Ja. Genau, das muss so sein. Das geht aus dem Textzusammenhang hier hervor.
Richtig.
Also das wäre schwierig, hier was zu sagen, dass die da irgendwie gelallt hätten. Oder,
genau. Deswegen, der Schlüssel ist, wie gesagt, Vers 17, ne? Die gleiche Gabe wie bei Pfingsten am Anfang. Mhm.
Ja. Lass mich noch einen anderen Text mit dir lesen. In Apostelgeschichte 19, ja. Da lesen wir noch eine Geschichte. Gleich am Anfang, da begegnet Paulus den Jüngern des Johannes.
Ja.
Also Johannes dem Täufer. Und in den ersten 7 Versen, ich lese es mal vor.
Ja. Ja.
Da heißt es, es geschah aber während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie beantworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus, Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer.
Ja. Jetzt ist wieder interessant die Frage, was geschieht hier? Wenn hier steht, sie redeten in Sprachen, Luther übersetzt wieder, redeten in Zungen. Was war das hier? War das ein Kauderwelsch oder waren das echte Sprachen?
Genau, ich würde jetzt tippen, also wenn ich diesen, also sie redeten in Sprachen, heißt es, und weissagten.
Genau,
das heißt, das ist ja eine Art von Predigt. Also richtig. Sie waren in der Lage, hier richtig. Zu predigen in Sprachen.
Ganz genau.
Ja, ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, das kann unmöglich Kauderwelsch sein.
Genau. Ja, richtig. Also so, wir haben jetzt hier nicht so einen Schlüsselvers, der das eindeutig definiert, wie vorher, Kapitel 10 und 11. Ja? Mhm. Aber es müssen Sprachen gewesen sein. Erstens, dass Weissagen verstanden wird. Wenn du etwas weissagst und du redest nur ein Kauderwelsch mit dem Weissagen, dann versteht es niemand, dann hätte es keinen Sinn. Ja? Deswegen Zungenreden und Weissagen wird hier zusammengefasst. Ja? Ja. Das Zweite ist, dass es wieder mit der Taufe zusammenhängt. Taufe, Handauflegung, Geistestaufe und dann sichtbares Zeichen, Sprachenrede. Das heißt also, das Prinzip ist das gleiche wie in Kapitel 10 und 11, ja? Dass also die Taufe da war, Handauflegung, Geistestaufe in Sprachen reden. Ja? Mhm. Und das Wort, drittens, das Wort Glossa, was hier steht, ist das gleiche Wort wie in Kapitel 2 und wie in Kapitel 10 und 11. Mhm. Ja? Also von daher, und das ist nicht möglich, dass Lukas, der das jetzt geschrieben hat, hier beschreibt, wie jemand getauft wird, wie ihm die Hände aufgelegt wird, wie der Heilige Geist über ihn fällt und sie redeten in Glossa. Und das, Kapitel 10 ist eindeutig Sprachen. Und hier haben wir die gleiche Wendung, die gleichen Worte, die gleiche Situation. Und dann muss auch das Gleiche sein, in Sprachen reden.
Die Argumentation wäre, man könnte ja sagen, sie redeten in Sprachen, also wirres Zeug.
Ja.
Und zwischendurch haben sie auch noch gepredigt. Könnte genau, man ja richtig. Annehmen, ja, aber richtig. Das wäre im Textzusammenhang der gesamten Apostelgeschichte.
Genau. Richtig.
Wäre das
richtig. Von daher Quatsch, ist der Text nicht so, also man kann das nicht vom Text her selbst festnageln, aber wenn man das verknüpft mit Kapitel 10, dieser Verknüpfung, legt nahe, es müssen Sprachen gewesen sein.
Mhm. Ja. Man muss auch sagen, es macht eigentlich auch Sinn hier. Ne? In Ephesus war eine Riesenstadt.
Richtig.
Da waren bestimmt ganz viele Völker zusammen.
Ja.
dass die, also wenn die denn wirklich Zeugnis geben wollten von Christus, ja, dass sie auch in der Lage sind, die Sprachen zu sprechen, okay, der Völker.
Ja. Und hier, ja, sehen wir übrigens auch zwei Gründe, zwei Ausrichtungen, Ziele dieser Sprachengabe. Das erste ist, dass das Evangelium in anderen Sprachen verkündigt werden sollte, wie bei Pfingsten. Ja, da, mhm, waren Menschen von verschiedenen Sprachen da und die sollten es verstehen. Aber der zweite Punkt war auch noch, dass es ein Kennzeichen war, dass man äußerlich gesehen hat, dass der Heilige Geist auf Menschen gefallen ist. Denn man sieht ja nicht, wenn der Heilige Geist an Menschen erfüllt. Mhm. Ja, wenn wir heute eine Taufe durchführen und auch die Geistestaufe dabei ist, dann sieht man nicht, wie der Heilige Geist auf den Menschen fällt, obwohl er auf ihn fällt. Ja, und weil es aber damals wichtig war, weil das der Beginn der Christenheit war uns, ja, dass jeder sehen konnte, die waren vom Heiligen Geist erfüllt, hat Gott ein sichtbares Zeichen gegeben und deswegen war dieses in Sprachen reden ein sichtbares Zeichen, die waren vom Heiligen Geist erfüllt.
Mhm. Würde ich gerne noch in einen Text mit dir reingucken. Jetzt kommen wir in diesen Korintherbrief, der ja oft, und da möchte ich ganz gerne, aber nicht in 14, da möchte ich gleich mit dir rein.
Ja.
Ich möchte erstmal in Kapitel 12, da habe ich mal eine Frage. Kapitel 12, Verse 7 bis 11. Da heißt es hier, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisung gegeben, der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengabe der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteil wird, wie er will. In Vers 10 heißt es hier, also hier werden die ganzen so Geistesgaben genannt, dann heißt es hier, dem einen gibt er die Sprachen, hier ist bestimmt auch dieses Glossar.
Ganz genau, da steht er wieder.
Und dann heißt es einem anderen aber die Auslegung der Sprachen. Also müsst ihr jetzt davon ausgehen, wenn das extra noch ausgelegt werden muss, dass das völlig unverständliches Kauderwelsch ist, dass es einen braucht, der dazuhört und sagt, das ist gemeint? Ja. Oder was ist dieses Auslegen?
Genau. Das ist wichtig. Und zwar aus folgendem Grund ist diese Frage wichtig. Apostelgeschichte war von Lukas geschrieben. Und wir können davon ausgehen, dass er, wenn er das Wort Glossa gebraucht hat, immer gleich gebraucht hat. Jetzt wechseln wir zum Paulus. Und jetzt sagen nämlich viele Christen, Paulus hat das Wort Glossa halt ganz anders gebraucht als Lukas. Manchmal finden wir das, dass manche Worte von verschiedenen Schreibern ein bisschen mit anderen Nuancen gebraucht wurden. Mhm. Ja? Deswegen ist diese Frage so wichtig. Was sagt Paulus jetzt über dieses Wort Glossa? Und zwar, erstens, also man kann hier wieder deutlich sehen, dass es nicht um Kauderwelsch geht, sondern um Sprachen. Woran kann man das sehen? Du hast in deiner Übersetzung hast du gesagt, einem anderen Arten von Sprachen. Mhm. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt wieder mancherlei Zungenrede. Ja? Das die Übersetzung ist schon wieder ein bisschen sagen wir mal, manipulativ, ja? weil man das heutige Zungenrede im Hinterkopf hat, wenn man das jetzt liest. Ja? Aber im Grundtext steht wieder Glossa. Und zwar entscheidend ist jetzt das Erste, es ist Sprachengabe. Warum? Wenn hier steht verschiedene Arten von Sprachen, dann kann es sich nur auf echte Sprachen beziehen. Warum? Weil dieses Kauderwelsch ist überall auf der ganzen Welt gleich. Egal, welche Sprache du sprichst. Ja, das sind nur Aneinanderreihungen von Silben.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das eine Sprache?
Das ist keine Sprache. Ja. Das ist keine Sprache. Sie behaupten zwar, es wäre eine Sprache, die die Engel verstehen, eine Himmelssprache, aber es hat weder, man hat es untersucht von Sprachwissenschaftlern, es hat weder Syntax noch Grammatik. Es ist einfach nur ein Aufstoßen von Silben, die keinen Sinn ergeben.
Ja. Das sind geleitete Töne.
Geleitete Töne. Ja. Ja. Okay. Und die sind überall auf der Welt gleich. Es gibt nicht verschiedene Arten von Zungenrede oder Kauderwelsch. Gibt es nicht. Ja. Mhm. Wenn aber hier jetzt Paulus sagt, dass in dieser Auflistung der geistlichen Gaben eine der geistlichen Gaben ist, dass man verschiedene Arten von Sprachen spricht, dann kann sich das nur auf Sprachen beziehen. Denn Sprachen gibt es hunderte auf der Welt.
Und eine Sprache ist ja auch definiert, also definiert, durch Syntax, genau, durch Grammatik.
Richtig, ja. Und von daher ist es eindeutig, dass es hier um Sprachen geht und nicht um Kauderwelsch. Und dann war das Zweite nach deiner Frage, warum braucht man jemanden, der sie auslegt? Mhm. Ja? Das würde prinzipiell auf beides passen, wenn jemand in Kauderwelsch spricht. Aber da ist natürlich die Frage, was kann man da auslegen? Wenn das keinen Sinn hat, dann kann ich ja nicht Sinn in etwas hineinlegen, was keinen Sinn hat. Das heißt also, die Auslegung nach dem Sinn der Charismatiker würde heißen, sie glauben, es ist eine andere Sprache. Und weil aber niemand sie versteht, muss es jemanden geben, der die Sprache durch den Heiligen Geist dann wieder auch übersetzen kann und auslegen kann und sagen kann, was es bedeutet. Aber das funktioniert nicht. Zum Beispiel, es gibt dieses Lied im Deutschen, auf einem Baum ein Kuckuck, und dann gibt es diesen Satzteil, Sim Saladim Bam Ba Saladu Saladim. Ja? Mhm. Und das ist einfach eine Aneinanderreihung von Silben, die keinen Sinn ergeben. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich weiß, was das bedeutet, natürlich kann man das nicht sagen, weil das hat keine Bedeutung. Also ich kann nicht in Bedeutung etwas hineinlegen, was keine Bedeutung hat. Und deswegen funktioniert die Auslegung von Kauderwelsch nicht. Ja? Aber wenn man das jetzt davon ausgeht, dass es echte Sprachen sind, dann bedeutet das, dass die Auslegung heißt Übersetzung. Das heißt, ich kann die Sprache verstehen und kann sie auch in eine andere Sprache übersetzen, die Hörer, die jetzt dabei sind, auch verstehen.
Das steht bei mir sogar drin. Ich habe sogar eine Anmerkung. Ich habe in der Schlachter 2000 Bibel, ja. Hier steht Auslegung, dann steht ein kleines E oben dran. Wenn ich bei E gucke, heißt es hier RIP oder Übersetzung.
Übersetzung, genau. Das
heißt, also Auslegung, genau, und Übersetzung, genau, oder
das
Übersetzung.
Das ist mein zweites Argument, dass hier das griechische Wort, was hier steht, kann beides bedeuten, auslegen oder übersetzen. Ja? Warum braucht man dafür zwei Sprachen? Das könnte man sagen, ja, wenn ich ja eine andere Sprache kann, die Sprachengabe habe, dann brauche ich ja nicht mehr die Gabe der Übersetzung. Aber das ist ein großer Unterschied. Nicht jeder, der eine Sprache beherrscht, kann sie auch übersetzen. Mhm. Ja? Sondern die Gabe der Übersetzung bedeutet, dass ich etwas, was ein anderer sagt in einer anderen Sprache, dass ich das so in meiner Sprache wiedergeben kann, wie jemand das in meiner Sprache formulieren würde. Dass ich nicht nur Wort für Wort die Bedeutung wiedergebe, sondern dass man den Inhalt so wiedergibt, wie man das in der Sprache auch sagt.
Mhm. Und es wird ja auch gesagt, jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Jetzt weiß ich von dir, du bist ja auch viel unterwegs, du wirst auch demnächst wieder in Afrika unterwegs sein.
Genau.
Die sprechen deine Sprache auch nicht. Da wirst du wahrscheinlich entweder Deutsch oder Englisch predigen, denke ich. Und da wird jemand dann deins übersetzen für die anderen.
Richtig, ganz genau. Richtig. Ja. Und das ist wichtig, die Übersetzung ist auch wichtig, um Sprachbarrieren zu überwinden. Mhm. Übrigens, beide Gaben sind dafür da, Sprachbarrieren zu überwinden. Das heißt, dass jemand anders, der meine Sprache nicht versteht, dass ich automatisch die Sprache sprechen kann. Vielleicht komme ich ja, wenn ich in Namibia bin, vielleicht gibt Gott mir die Gabe und ich kann auf einmal Afrikaans sprechen. Ja? Könnte ja passieren. Aber wenn ein Übersetzer dabei ist, dann geht das auch immer mit Übersetzung. Das wäre dann die zweite Gabe, Übersetzungsgabe. Beide sind dafür da, Sprachbarrieren zu überwinden, damit das Evangelium in anderen Sprachen verkündigt werden kann. Mhm. Das Kauderwelsch schafft künstlich Sprachbarrieren, die gar nicht da sind. Also genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will. Mhm. Ja? Und damit hat das eigentlich keinen Sinn.
Schafft eher Verwirrung, also Babylon.
Und noch ein Argument. In Vers 7, hattest du eben gerade schon zitiert, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, steht hier. Und zum Nutzen aller bedeutet, die Gabe ist nicht für mich selber da. Und die Charismatiker sagen jetzt, ja, die Zungenrede ist für mich selbst, dass ich ein schönes Gefühl habe. Und dass ich selbst geistig aufgebaut werde. Aber Paulus sagt eindeutig, die geistlichen Gaben sind nicht dafür da, dass ich selbst mich aufbaue und dass ich selbst schöne Gefühle mir produziere, sondern er sagt, die sind zum Nutzen der anderen. Und das Kauderwelsch hat keinen Nutzen für andere. Im Gegenteil, er schafft Barrieren, die Gottes Wort nicht zeigt.
Mhm. Ist bei mir aber auch manchmal so, dass ob ich nun auf Deutsch oder Englisch predige, ich bete manchmal in Deutsch, manchmal in Englisch, so je nachdem, wo ich gerade bin, also auch für mich selbst.
Genau.
Ja, aber die Gabe selber, also Gott hat sie mir nicht gegeben, er lässt mich jetzt nicht Arabisch wissen, damit ich mich in meinem stillen Kämmerchen zurückziehe und auf Arabisch bete.
Richtig.
Okay, gut. Ja. Dann würde ich jetzt ganz gerne mal in diesen besonderen Text, wir hatten ihn am Anfang schon erwähnt, 1. Korinther 14 hatten wir genannt. Und der wird ja oft genannt, weil es da wirklich, da wird ja diese Sprachengabe wirklich lange behandelt.
Ja.
Und der wird ganz oft genommen, um zu sagen, eigentlich ist es Kauderwelsch.
Ja.
Vorweg, bevor wir in den Text reingucken, glaubst du, dass hier in 1. Korinther 14, dass hier Kauderwelsch gemeint ist oder eine bekannte Sprache?
Ja, ich denke, das ist jetzt der schwierigste Text, das ist ganz richtig. Ich bin überzeugt, dass es auch Sprachengabe ist.
Wie an allen anderen ganz Stellen, genau, die wir gesehen haben.
Okay. Und zwar, der erste Grund ist, in allen Texten, die wir vorher gelesen hatten, sowohl beim Lukas als auch beim Paulus, immer Sprachengabe war. Mhm. Und wenn das Wort Glossa und Sprachenrede schon benutzt war, dann ist das gleiche Wort hier auch und hat auch die gleiche Bedeutung.
Mhm. Ja. Und gibt es einen besonderen Grund, warum wir gerade im Korinther so viel über diese Zungensprache finden?
Ja. Und zwar das Problem war folgendes. Das Problem überhaupt des ganzen Kapitels ist so, Paulus definiert in 1. Korinther 14 nicht die Zungenrede oder Sprachengabe. Er sagt nicht, was es ist. Die Definition haben wir vorher gelesen. Ja, das waren alles Definitionen, wo sie anfingen bei Pfingsten, ja, oder jetzt hier bei den geistlichen Gaben. Das sind Definitionen. Aber hier haben wir jetzt ein Problem, nämlich die Korinther waren sehr fleischlich gesinnt. Sie hatten geistliche Gaben, viele geistliche Gaben, waren aber fleischlich gesinnt und haben dann ihre geistlichen Gaben falsch angewandt. Und Paulus korrigiert sie jetzt in der falschen Anwendung. Und was wir jetzt hier lesen, ist eine Korrektur des Paulus von ihrer falschen Anwendung der geistlichen Gabe. Mhm. Und wir müssen also jetzt von seinem Text zurückschließen, was haben sie denn falsch gemacht aus dem Text heraus? Und das ist nicht ganz einfach, ja, weil er das nicht genau sagt, sondern er das kommt immer so zwischendurch ein bisschen raus.
Genau. Vielleicht an dieser Stelle, ich würde jetzt gleich gerne mit dir mal so Text, also diesen Text mal durchgehen, weil der relativ lang ist und relativ kompliziert, aber vielleicht an dieser Stelle eine Anmerkung für unsere Zuschauer. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Text in 1. Korinther 14, also dieses Kapitel, einmal zu lesen, also kurz Pause zu drücken, das einmal für euch selbst durchzulesen und danach einfach weiterzumachen, dann gucken wir mal hier rein, was Olaf dazu zu sagen hat.
Ich würde noch empfehlen, den Text, wenn ihr normalerweise Lutherbibel nimmt, könnt ihr den Text mal in Luther lesen und lest den Text mal nach der Schlacht der 2000. Ja? Weil da das teilweise andere Worte benutzt werden, die das noch deutlicher machen.
Hast du eine Schlachter oder eine Luther?
Ich habe einen Luther hier.
Luther, ich habe Schlachter 2000.
Genau, deine ist besser.
Die ist hier drin leichter?
Genau, die ist leichter. Okay. Aber selbst mit Luther kann man das auch erkennen.
Okay, dann vielleicht bevor wir es loslesen, nochmal so eine ganz kurze, wenn du so einen Text hast, wie gehst du daran?
Genau, wichtige Frage. Erstmal andere Texte, die einfach und deutlich sind, heranziehen und die als Maßstab nehmen. Das haben wir ja schon gemacht, ja? Apostelgeschichte und auch 1. Korinther 12. Zweitens, in den Text selbst hineingucken, den ganzen Text mal studieren, genauer anschauen. Und die meisten Verse kann man so oder so auslegen. Die sind also biegsam von der Auslegung.
Kauderwelsch oder bekannte Sprache?
Kauderwelsch oder bekannte Sprache. Aber da muss man gucken, wo gibt es jetzt aber Verse, die eindeutig nur das eine zulassen, wo man Nägel reinklopfen kann. Und diese Nägel sind wichtig. Und an diesen Nägeln kann man alles andere aufhängen. Und ich habe hier zwei Nägel gefunden und die möchte ich zuerst lesen, bevor wir die Verse durchgehen. Der erste Nagel, der ist in Verse 10 bis 12. Ja, Verse 10 bis 12, Kapitel 14. Es gibt so viele Arten von Sprache. Selbst Luther, der sonst immer Zunge sagt, hat hier das Wort Sprache. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Das ist so ein Nagel. Er sagt eindeutig, Vers 10 und Vers 11, er spricht von den Sprachen. Und wenn ich die Bedeutung nicht verstehe, wenn ich die Sprache nicht kenne, dann werde ich das nicht verstehen, was gesagt wird, und ich werde nicht erbaut.
Also muss es bekannt sein.
Genau, und es geht also hier deutlich um Sprachen und nicht um irgendeinen Kauderwelsch, es geht um Sprachen und es geht um das Verstehen der Sprachen. Ja, und dann sagt er in Vers 12, und sagt er, wenn ich die Sprache nicht kenne, dann werde ich der redet nicht verstehen und er versteht mich nicht. Und dann sagt er, so auch ihr. Diese drei Worte sind der Schlüssel. Das heißt, so macht ihr das. Ihr redet etwas in einer Sprache, die der andere nicht versteht, und ihr erbaut euch nicht. Ja, also von daher, das ist ein Schlüssel, wo man sagen kann, der Zusammenhang in 1. Korinther 14, da geht es um Sprachen, die man nicht versteht. Ja, das, und der zweite Nagel.
Moment, das ist das letzte nochmal. Also du, hier wird ja sehr deutlich. Es muss eine verständliche Rede sein, sonst würde es dem Fremden überhaupt nichts bringen. Richtig. Dann würde er sagen, er würde ja ein Fremder bleiben. Wenn ich also ihn anlalle mit irgendwelchen Tönen, dann würde es überhaupt nichts. Also er würde mich wahrscheinlich noch für verrückt halten. Aber selbst wenn ich eine Sprache spreche, die er nicht kann, dann würde es nicht bringen. Also es müsste eine Sprache sein, die der andere auch versteht.
Ja, richtig. Der Hintergrund ist noch ein anderer. Und zwar nicht nur, es geht generell um Sprachen. Ja? Also von daher, er spricht ja im Kontext.
Mancherlei Arten von Stimmen.
Genau, ja, es generell um Sprachen und sagt, und das ganze Kapitel geht immer darum, wenn ich nicht verstehe, was der andere sagt, werde ich nicht erbaut. Und ich muss es inhaltlich verstehen und dann werde ich erbaut. Das ist von vorne bis hinten immer das Thema. Und deswegen, und der Grund ist, 10 bis 12, nämlich es geht um Sprachen. Und wenn der andere eine andere Sprache spricht und ich verstehe nicht, werde ich nicht erbaut. Ja? Und das macht ihr, sagt er. Ihr sprecht in anderen Sprachen. Und wer mich halt nicht erbaut. Also das Wort, der Gedanke von dem Lallen, Kauderwelsch, ist überhaupt nicht drin. Sondern es geht eindeutig, man spricht andere Sprachen und der andere versteht es nicht. Okay. Das heißt, das bedeutet, und das ist nochmal ganz kurz, was die Korinther gemacht haben. Hier kann man sehen, was die Korinther gemacht haben. Das heißt, sie hatten die Gabe von Gott bekommen, andere Sprachen zu sprechen, verschiedene Geschwister, und die haben sie auch angewendet. Aber nicht in der Mission auf der Straße, um zu predigen, irgendwelchen Händlern, die vorbeigekommen sind in dieser Sprache, sondern sie haben in der Gemeinde diese Sprache gesprochen und kein Mensch hat es verstanden.
Ja, er hat also gedacht, das ist eine Gabe von Gott, das ist was Heiliges.
Richtig,
also
und er hat gesagt, wunderbar, Gott hat mir die Gabe gegeben und es hat er damit angegeben, geprahlt, die waren fleischlich ja, und auch noch verstritten und wollten damit zeigen, guck mal, wie ein toller Kerl ich bin, ja, dass Gott mir die Gabe gegeben hat. Ja, und hat jetzt angefangen, auf einmal auf Chinesisch oder auf Babylonisch zu predigen oder ein Zeugnis zu geben oder zu beten und kein Mensch hat es verstanden.
Die Geistesgabe missbraucht, würde man sagen.
Ganz genau. Mhm,
okay.
Ja. Und das finden wir auch nochmal in Vers 21, da haben wir den zweiten Nagel. Im Gesetz aber steht geschrieben, Jesaja 28, Vers 11 und 12, ich will mit in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Ja. Das heißt, hier hat Gott vorausgesagt, dass andere Völker, die andere Sprachen sprechen, jetzt zum Volk Israel reden werden und das Volk Israel lehren werden. Ja? Und das geht es eindeutig auch hier um andere Sprachen und nicht um Kauderwelsch. Ne? Denn man kann nur lehren, wenn man auch die Sprachen versteht. Ja? Okay. Und deswegen auch, das ist ein Nagel, der uns zeigt, es geht um Sprachen und nicht um Kauderwelsch.
Ja, okay, das verstehe. Genau. sonst wär's Quatsch. Also wenn Gott was Unverständliches sagt.
Wenn das ganze Kapitel über Kauderwelsch gehen würde, dann würde Vers 21 keinen Sinn machen.
Ja. Okay, jetzt würde ich ganz gerne, also jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man Pause machen könnte und sich das einmal durchlesen kann.
Genau.
Und jetzt würdest du uns vielleicht so in den nächsten vielleicht 5 oder 10 Minuten, ich weiß nicht, wie lange man da braucht, sehr großer Text, so ein bisschen helfen, mit diesem Text zurechtzukommen. Jetzt haben wir so ein bisschen Grundwissen.
Genau.
Und dass wir können jetzt, ob du ihn Stück für Stück liest oder ein paar Verse.
Bitte. Ich werde jetzt einfach mal die Verse lesen, immer Schritt für Schritt und dann immer ganz kurz zwischendurch das erklären und dann einfach den ganzen Text durchgehen. Ich fange bei Vers 1 an. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, übrigens da steht das Wort wieder im Grundtext Glossa, wer in Zungen oder in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Hier höre ich schon mal auf. Hier, jetzt sagen die Charismatiker, siehst du, hier ist die Definition, wer also in Zungen redet, der redet gar nicht für Menschen, sondern für Gott. Man redet in Geheimnissen, also unverständlich von irgendwas. Aber hier ist keine Definition der Sprachengabe, sondern Paulus sagt, was sie machen. Nämlich, sie reden in Sprachen und dem Moment, wo sie in der Gemeinde reden und niemand versteht sie, reden sie nicht für Menschen, weil niemand versteht, für Gott und für sich selbst. Ja? Gott versteht sie, deswegen reden sie für Gott und sie selbst verstehen sich, deswegen reden sie für sich selber auch noch. Ja? Das ist dann nachher in Vers 4, ja? Sie reden für sich selber. Und warum reden sie nicht für Menschen? Weil ihn niemand versteht, weil niemand die Sprache kann.
Also müsste sich jetzt vorstellen, da steht einer in der Gemeinde in Korinth und spricht Ägyptisch.
Genau, richtig. Ja. Und wenn er sagt, er redet im Geist von Geheimnissen, das Geheimnis, von dem wir reden, das ist der Lösungsplan. Ja, haben wir an verschiedenen Stellen, ja, wo das definiert wird. Also das heißt, er redet im Geist, das heißt, er redet durch seine geistliche Gabe, durch die geistliche Gabe der Sprachengabe redet er von der Erlösung, aber niemand versteht ihn und damit wird auch niemand erbaut. Das ist, was Vers 2 sagt.
Mhm.
Vers 3, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Warum? Weil die Menschen ihn verstehen. Weil er natürlich in der Muttersprache so redet. Ja?
Also das Weissagen hier ist natürlich, also das können die Leute verstehen. Sie wissen, er predigt jetzt.
Genau. Mhm. Deswegen, da geht es ja gar nicht mehr um andere Sprachen, sondern prophetisch reden heißt, dass ich von Gott eine direkte Botschaft habe, die ich weitergebe, natürlich in der Sprache, die ich selber spreche und in der Muttersprache. Vers 4, und der ist wieder wichtig, der Vers, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der baut die Gemeinde. Und da sagen die Charismatiker wieder, siehst du, Zungenrede ist zur eigenen Erbauung da. Aber nein, das stimmt nicht. Kapitel 12, Vers 7 haben wir eben gelesen, jede geistliche Gabe ist zur Erbauung der anderen da und nicht für sich selbst. Und dieser Vers, der erbaut sich selbst, ist ein Tadel an die Korinther, denn sie haben in Sprachen gesprochen und damit sie selbst erbaut und nicht die anderen.
Und das sollten sie gerade nicht machen.
Und das sollten sie gerade nicht machen. Das ist der Punkt, genau. Mhm. Ja. Deswegen Vers 4 ist nicht eine Definition, sondern eine Korrektur, eine Tadel des Paulus an die Korinther, dass sie das machen und damit falsch machen.
Mhm. Also wenn Gott mir also als Missionar ist, die Gabe gibt, Japanisch sprechen zu können, und ich stelle mich bei uns in Nürnberg vor die Gemeinde und fange an, Japanisch zu sprechen, dann will ich damit angeben, was Gott mit mir gemacht hat, aber ich erbaue niemanden.
Genau. Wenn du eine Gruppe japanische Touristen da hast, dann kannst du das machen. Aber sonst ist das nicht in Gottes Sinne.
Ja. Guck ich dir vor, wie das in Korinth gewesen sein muss.
Aber, das war ja nicht nur einer, es waren mehrere, die das gemacht haben. Ja? Und dadurch gab es ein Riesendurcheinander. Ja? Und niemand hat verstanden, was da geredet worden ist. Ja?
Und, mhm.
ja.
Deswegen ruft Paulus nachher auch zur Ordnung. Ne?
Ja, ja, richtig. Und ich tue jetzt mal Luther weiterlesen und ich tue einfach mal, wo das Wort Zunge steht, Glossa, das Wort Sprache einsetzen, weil das eigentlich die Bedeutung ist. Ne?
Bei mir ist sowieso Sprache.
Ganz genau. Deswegen sage ich, ist die Übersetzung besser, weil da sowieso Sprache steht. Mhm. Ja, und deswegen, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Sprachen redet. Es sei denn, er lege es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Und zwar, er sagt hier, wenn du in Sprachen redest, ist das gut, aber nur dann wird die Gemeinde erbaut, wenn es auch übersetzt wird. Ja? Aber ich frage mich, wieso jemand überhaupt in einer Sprache sprechen muss und übersetzen lassen muss, wenn er das auch gleich in der Muttersprache machen könnte. Ja? Aber er sagte, wenn ihr schon in anderen Sprachen sprecht, dann schaut auch, dass es auch übersetzt wird und dann kann die Gemeinde das verstehen und dann kann die Gemeinde erbaut werden. Das ist sein Argument von Anfang bis Ende. Wenn es verstanden wird, wenn die Sprache übersetzt wird, dann wird die Gemeinde erbaut und dann ist es gut. Mhm. Ja. Vers 6 weiter. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Sprachen, also in anderen Sprachen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Kenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Das heißt, wenn Paulus sagt, ich komme zu euch und ich kann jetzt viele Sprachen, Paulus war sprachbegabt, und ich rede mit irgendwas, und was nützt es euch, wenn ihr es nicht versteht? Mhm. Ja, wenn ich jetzt deutliche Worte, also in der Muttersprache rede, Offenbarung, Erkenntnis, ja, wenn ich euch lehre und ihr versteht es, dann werdet ihr baut. Aber wenn ich das Gleiche in einer anderen Sprache sage, nützt es euch nichts.
Macht Sinn. Wenn Paulus da jetzt Hebräisch reden würde, würde ihn kein Mensch verstehen.
Genau. Mhm. Ja, und jetzt hat er ein Bild, Vers 7, verhält es sich doch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen. Es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sie zum Kampf rüsten? So auch ihr. Und dieses so auch ihr, das hat er öfter mal. Ja? Das heißt aber, er hat hier ein Bild und bezieht das jetzt auf die Korinther. Das macht ihr. Nämlich, er sagt hier, wenn du ein Instrument spielst, dann hast du eine Melodie. Und die Melodie erfreut die Menschen. Wenn du aber jetzt nur einen Ton spielst auf der Flöte, ja, oder die Posaune undeutlichen Ton gibt, dann versteht das niemand und dann nützt es nichts. Und dann kann sich niemand zum Kampf rüsten, wenn niemand versteht, was das Posaunensignal jetzt bedeutet. Mhm. So auch ihr. Das heißt, so macht ihr das. Ihr habt ja Worte und niemand versteht es. Vers 9, so auch ihr, wenn ihr in Sprachen redet und nicht mit deutlichen Worten, mit verständlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Werdet in den Wind reden.
Ja? Okay, ja. Also eine Sprache, die niemand versteht.
Genau.
Oder?
Ihr redet in Sprachen, niemand versteht es. Ihr redet in den Wind. Warum? Weil es niemand versteht. Das ist also immer wieder das Gleiche, was er hier sagt. Jetzt Vers 10, habe ich eben schon ausgelegt, es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet, und der redet wird mich nicht verstehen. So auch ihr. Das heißt, jemand redet eine Sprache, ich verstehe die Sprache nicht, und wenn ich es nicht verstehe, kann ich nicht erbaut werden. Das macht ihr. Genau das macht ihr, sagt er. Ihr redet Sprachen und niemand versteht es und die ganze Gemeinde sitzt dabei und wird nicht erbaut. Ja. Wer also so trachtet danach, bemüht euch um die Gabe des Geistes, also um die Gabe der Zungenrede, bemüht euch darum, sicher, aber trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Also mit anderen Worten, wenn ihr diese Gabe habt, dann müsst ihr sie so einsetzen, das ist genau der Schlüsselpunkt jetzt hier, müsst ihr so einsetzen, dass die Gemeinde erbaut wird und nicht, dass ihr euch selbst erbaut und euch selbst groß tut. Wer also in Sprachen redet, der betet, dass er es auch übersetzen könne. Ganz klar. Und wenn du es nicht übersetzen kannst, dann schweig. Vers 14, wenn ich in Sprachen bete, so betet mein Geist. Was ich aber im Sinn habe, im Verstand habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Und das wird oftmals so ausgelegt, dass man sagt, okay, mit dem Verstand heißt, dass ich denke von dem, was ich sage und bete und singe. Und mit dem Geist heißt ohne Verstand.
Aber das glaube ich nicht, weil
das kann nicht
mit sein. Dem Geist, wir wissen ja, die Apostel haben im Geist
richtig,
geredet.
Genau.
Und auch vor Cornelius, die haben im Geist geredet.
Ganz genau.
Und das war verständliche Sprache.
Ganz genau, richtig.
Das war nur
ganz
eine
genau.
Sprache, die sie nicht kannten.
Richtig, richtig.
Die sie ganz genau. Vorher nicht mit ihrem genau. eigenen Verstand gelernt haben, sondern die der Geist ihnen gab.
Genau, richtig.
Macht er genau den Unterschied?
Ja, und dann deswegen, und das ist Folgendes, wenn man sich das Wort anschaut, das Wort Geist, Pneuma steht dort, kann heißen Geist, kann aber auch heißen geistliche Gabe. Mhm. Ja, und natürlich in dem Zusammenhang die geistliche Gabe der Zungenrede und damit die Fremdsprache. Ja? Und uns Verstand ist jetzt das Gegenstück, was er hier sagt, nämlich denn in der Muttersprache, ohne geistliche Gabe, in Muttersprache. Und wenn man das jetzt mal einsetzt, dann steht hier Folgendes. Ich sage nochmal ab Vers 14. Denn wenn ich in Sprachen bete, so bete ich durch meine geistliche Gabe der Sprachengabe. Was ich aber sagen will, im Sinn habe, bleibt ohne Frucht, weil es niemand versteht. Ja? Wie soll es nun sein? Ich will beten mit der Sprachengabe in der Fremdsprache. Ich will aber auch beten ohne geistliche Gabe in der Muttersprache. Ich will Psalmen singen in der geistlichen Gabe, Fremdsprache. Will auch Psalmen singen ohne geistliche Gabe in meiner Muttersprache. Ja? Das heißt also, das ist hier gemeint, einmal in der geistlichen Gabe, beten und singen. Und Verstand heißt ohne geistliche Gabe in meiner Muttersprache, verständlich für die anderen. Ja. Und deswegen argumentiert er jetzt nochmal, wenn du nun Gott lobst im Geist, also in der geistlichen Gabe, in der Fremdsprache, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf das Dankgebet, da er nicht versteht, was du sagst? Mhm. Also ganz klar, also wenn du wieder im Geist, das heißt in der geistlichen Gabe, Fremdsprache, ja, und keiner versteht es, 17, dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, das heißt mit meiner ohne geistliche Gabe, der Sprachengabe, also mit der Muttersprache, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Sprachen.
Das ist so deutlich, Vers 18.
Ja, ja.
Ich danke mein Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle.
Genau.
Also Paulus kannte so viele Sprachen.
Richtig, genau.
Und natürlich konnte er sich mit den Leuten allen auseinandersetzen.
Genau, richtig. Mhm. Und deswegen sagt er, aber wenn ich bei euch will, dann will ich lieber 5 Worte reden, die er versteht, als 10.000 Worte, die er nicht versteht.
Genau, und wenn das Kauderwelsch wäre, dann würde er niemals die Gemeinde erbauen und kein Mensch würde richtig wissen, was er da sagt.
Ja, richtig, ja, ganz genau. Ja. Vers 30, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht.
Wo bist du? In welchem Vers?
Also Vers 20, Entschuldigung, Vers 20.
Ja? Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Mhm.
Vers 20, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Also hier geht es ganz klar wieder um Völker, die zu dem Volk Israel in anderen Sprachen reden werden, um das Volk zu unterweisen. Vers 22, darum ist die Sprachenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Warum? Wenn ich die Sprachenrede habe, dann hat Gott die nicht gegeben, um in die Gemeinde damit anzugeben, sondern es ist ein Zeichen, es ist gegeben für die Ungläubigen, dass ich den Ungläubigen auf der Straße in ihrer Sprache das Evangelium verkündige.
Für die Mission.
Für die Mission. Mhm. Es ist also eine missionarische Gabe. Mhm. Ja? Und die prophetische Rede ist eine interne Gabe für die Gemeinde. Denn wenn ich zu jemandem sage, ich bin Prophet und ich sage dir jetzt, was Gott gesagt hat, dann sagt er, ich glaube nicht, dass du ein Prophet bist. Also das heißt, die prophetische Gabe wird nur innerhalb der Gemeinde anerkannt und ist auch für innerhalb der Gemeinde gedacht und gegeben. Ja? Mhm. Und das ist der Unterschied. Ne? Er sagt, die Sprachengabe ist nach außen und die prophetische Rede nach innen. Aber er sagt jetzt im nächsten Vers aber, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Sprachen, es kämen aber Unkundige und Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sünden? Also stell dir vor, jeder redet eine andere Sprache und die kommen rein und keiner versteht was und sagen, die sind verrückte Leute. Ne?
Ja. Also ja, ich habe es gerade vor, wie das in Korinth sein muss. Da steht einer vorne, der spricht Elamitisch, der zweite Hebräisch, der dritte, der steht da vorne. Und niemand weiß, was da eigentlich gesprochen richtig, wird, außer sie selbst.
Richtig, richtig.
Ja. Würden sie denken, wie damals bei den Aposteln, sind die betrunken?
Genau, sind die betrunken, richtig.
Weil du hörst lauter andere Sprachen.
Richtig, genau. Ja, ja, mhm. Ja. 24, wenn sie aber alle prophetisch redeten, und es käme ein Ungläubiger, Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und er würde niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das heißt, er sagt, selbst die prophetische Rede, die eigentlich für die Gläubigen ist, intern, aber selbst wenn ein Ungläubiger dazukommt, der wird erkennen, Mann, was da jetzt gesagt hat, das ist wahr. Ja? Mhm. Wenn er was Prophetisches sagt und das trifft ein und das passt, dann sagt er, dann wird er überführt, vom Heiligen Geist überführt, der sein Herz dann berührt.
Wenn er die Sprache versteht.
Ja. Weil er versteht, was er gesagt wird. Ne? Mhm. Richtig, ganz genau. Vers 26, wie soll es nun sein, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Sprachenrede, er hat eine Übersetzung. Also er sagt, wenn ihr Sprachen redet, eine Übersetzung. Das alles geschehen zur Erbauung. Und das ist wieder der Schlüssel. Es muss zur Erbauung sein und wenn man es nicht versteht, keine Erbauung. wenn jemand in Sprachen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen. Mit anderen Worten, die haben es auch gleichzeitig gemacht.
Oh, das sieht man aber heute auch oft manchmal in solchen Gemeinden. Also das gibt so sehr, man nennt die manchmal so charismatische Gemeinden, sehr extreme Pfingstgemeinden sind das oft. Das, alle gleichzeitig und alle lallen irgendwas, manche fallen auch um und so. Das ist aber nicht das, also Paulus würde das sofort verurteilen.
Ja, natürlich.
Das ist nicht das, was Gott
richtig macht. Und er sagt aber auch, selbst wenn du in Sprachen sprichst, es geht ja um Sprachen, dann sollen die Leute nacheinander reden und einer lege es aus, einer übersetze es.
Genau, selbst bei einer echten Glosse, also bei einer echten Sprache.
Ja. Ist aber kein Ausleger da, kein Übersetzer da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Also das heißt, wenn du jetzt babylonisch reden willst und niemand kann es übersetzen, dann kannst du zu Hause das machen und dann versteht Gott das und du verstehst es selbst und dann redest du für Gott und für dich selbst, aber nicht für die Gemeinde. Ja. Also von daher, es geht immer wieder ums Verstehen, um Übersetzung. Auch von den Propheten lässt zwei oder drei reden und die anderen lässt darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei ist, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen. Auch prophetisch haben sie denn das durcheinander gemacht, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Der Geist der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und zwar, was heißt das? Der Geist der Propheten ist den Propheten untertan. Das bedeutet, wenn du die prophetische Gabe der Weissagung hast, dann kannst du die kontrollieren. Das heißt, wenn du in dem Moment eine Eingebung von Gott bekommst, im Gottesdienst, dann musst du nicht aufspringen und das rausschreien, ja, was die gemacht haben, sondern du kannst warten und wenn du dran bist, kannst du nach vorne gehen und kannst sagen, liebe Geschwister, Gott hat mir das und das offenbart. Ja. Also das heißt, es muss eine Ordnung da sein, nicht einfach also unkontrolliert irgendetwas machen. Ja. Und er sagt, die Kontrolle ist wichtig. Ne?
Ja, ja. Danke für, also vielleicht können wir es bis hierhin machen.
Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Ja, ich denke, hier können wir ruhig an der Stelle.
Ja. Das macht für mich total Sinn, wie du es gesagt hast. Also ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, also dass da irgendwie ein Kauderwelsch geleilt wird, weil Gott ist ein Gott der Ordnung, wird sehr deutlich, hast du gerade noch mal erwähnt hier den Vers. Ja. Gott möchte, dass Ordnung in der Gemeinde herrscht. Er möchte, dass die Gemeinde ein Licht ist für andere und er möchte, dass das Evangelium weitergeben wird. Und die Sprachengabe dient nicht zur Selbsterbauung, sondern dafür, um anderen das zu predigen. Ja. Und ich kann in dieser Sprache, ich kann zu Hause sitzen und Englisch beten, da hat Gott nichts dagegen, wenn ich das mache. Wenn ich das will oder auf Deutsch, aber vor anderen nur, wenn es ausgelegt werden kann, also übersetzt werden kann. Ja. Das, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja. Ich hab mir noch ein paar Fragen kurz an dich.
Ja,
genau. Nämlich das eine möchte ich gerne wissen, nachdem wir das jetzt ausgelegt haben, das, in der Bibel scheint es immer das Gleiche zu sein. Überall da, wo Glossa steht, also oder wo von dieser Sprache, da ist niemals, ist da irgendein Quatsch gemeint, da ist immer eine Fremdsprache gemeint, also eine wirkliche Sprache, die es wirklich gibt, da wo Verständnis auch drin ist. Jetzt, wenn wir über die ganzen Zeiten springen, heute sehen wir das ganz viel, dass ganz viele seltsame Meinungen zu diesem Text kommen. Ja. Und es wird nicht so, wie du das machst, die leichten Texte sich angeguckt und sich dann hingearbeitet, sondern oft wird ein schwieriger Vers genommen und heißt, so ist es. Ja. Gab es dieses Problem zu Zeiten unserer Pioniere, zu Zeiten von Ellen White auch in der Adventgemeinde?
Das gab es damals auch schon, ja. Genau. Vielleicht bevor ich die Zitate von Ellen White noch zeige, wo kommt es eigentlich her, dieses Kauderwelsch? Wenn das nicht aus der Bibel kommt, und das gab es damals nicht, also die Korinther und die Biblischen haben niemals Kauderwelsch gesprochen, das war niemals eine geistliche Gabe, wo kommt das her? Der Ursprung des Kauderwelsch kommt aus dem Schamanismus. Wenn die Schamanen, das sind die Naturvölker, das sind die Aborigines oder der Voodoo-Kult, wenn die sich in Ekstase bringen, durch gewisse Techniken, dann haben sie angefangen, solche Laute auszustoßen. Und überall, wo es in verschiedenen Weltreligionen ekstatische Bewegungen gibt, gibt es dieses Kauderwelsch. Das gibt es im Islam, das gibt es im Buddhismus, das gibt es im Judentum, das gibt es im Christentum. Und überall ist dieses Kauderwelsch das Gleiche. Und immer ist das Prinzip der Schamanismus, dass man sich selbst in eine gewisse Ekstase hineinbringt, um dann dieses Kauderwelsch hervorzustoßen, herauszubringen. Mhm. Und von daher ist das kein biblischer Hintergrund. Deswegen ist es eigentlich christlicher Schamanismus, der hier geschieht, mit dieser Glossolalie. Ja. Aber es gab zu Ellen White Zeiten auch schon. Und Ellen White Gott hat durch Ellen White deutlich gezeigt und gesagt, was das ist und wie das zu bewerten ist. Ja. Und da gibt es ein Zitat von ihr, Zeugnisse Band 1, Seite 145.
Vielleicht können wir das einblenden.
Ja, können wir einblenden. Eine im Osten des Landes der USA lebende kleine Gruppe von Sabbathhaltern wird von einem fanatischen Geist beherrscht. Geistliche Übungen, angeblich auf Gaben gegründet, die der Herr der Gemeinde verordnet hätte, werden von einigen dieser Gläubigen abgehalten. Sie sprechen ein sinnloses Kauderwelsch, das sie die unbekannte Zunge nennen, die allerdings nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei Gott und dem ganzen Himmel unbekannt ist. Solche Gaben, in Anführungsstrichen, werden von Männern und Frauen hervorgebracht, deren Helfer der große Verführer ist. Fanatismus, religiöse Ekstase, falsches Zungenreden und geräuschvolle Gottesdienste sieht man als von Gott gesetzte Gnadengaben an. Sie versuchen, sich in eine Gefühlserregung hineinzusteigern. Der Einfluss solcher Versammlungen ist jedoch nicht sehr segensreich. Das ist ganz deutlich hier. Ne? Erstens sagt sie davon, was ich eben schon mal sagte, dass es hier daran geht, in eine Gefühlssteigerung sich hinein, Gefühlserregung sich hineinzusteigern, Schamanismus. Ja, und dann kommen diese Dinge raus, Ekstase, falsche Zungenreden, geräuschvolle Gottesdienste. Und sie sagt, dass erstens, das ist keine Sprache, die dort geschieht, auch Gott kennt das nicht, bei Gott unbekannt, und der Urheber dessen ist Satan. Sie sagt ganz klar, der große Verführer. Ja. Mhm. Von daher ist dieses Zungenreden entweder menschlich ekstatisch oder direkt dämonisch.
Führt auch also in die Unordnung, selbst da in dem Gottesdienst, also ja. Chaos, das ist ja genau das, was der Diabolos ist.
Ganz genau.
Also der Durcheinanderwerfer, richtig, der Chaosstifter, der Faktenverdreher, ganz der Teufel.
Genau. Richtig, so ist das. Genau. Ja. Ein weiteres Zitat, ausgewählte Botschaften, Band 2, Seite 37. Und zwar damals gab es auch schon zu ihrer Zeit in Indiana so eine Bewegung, die sowas gemacht hat mit Schreien und Zungenrede und so weiter. Und dann sagt sie, solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Hm. Das heißt also, dass hier auch manche Christen behaupten, es wäre der Heilige Geist, aber es ist nicht der Heilige Geist, sondern hier wird eben ekstatische Bewegungen und fanatisches Geschrei sein. Mhm. Ja.
Das steht im Original Englisch, also ich kenne das Zitat, da steht sogar, there will be shouting, drums, music
genau,
and dancing.
Richtig, genau, ja, genau. Das habe ich jetzt hier rausgelassen. Ja, genau. Das heißt auch noch, dass auch Schlagzeug und Tanzen und dabei sein wird.
So, ne? Rufen wildes Durcheinander.
Genau, Rufes durcheinander und so weiter, ja, genau. Und das sagt sie, wird vor dem Ende der Gnadenzeit sich wiederholen. Das war damals in der Eventgemeinde schon mal aufgetreten und wir sehen, dass es teilweise heute auch schon in manchen Eventgemeinden solche Dinge da sind und das ist traurig, dass man das sieht, weil es Verführung ist, aber mir zeigt das, dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit stehen.
Das ist leider nicht nur in Adventgemeinden, sondern auch in vielen anderen. Ich kenne es auch von unseren Geschwistern in den Baptistengemeinden,
ja,
oder woanders.
Richtig, genau. Ja. Aber sie sagt, am Ende der Gnadenzeit wird sich das wiederholen. Ja, und da wir das jetzt sehen, können wir sehen, dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit stehen. Ne? Noch ein letztes Zitat, Zeugnisse Band 1, Seite 147. Es gibt unherwandelnde Persönlichkeiten, die sich selbst als von Gott gesandte Prediger bezeichnen. Sie geraten in Ekstase und stoßen unverständliche Laute aus, die sie Zungenreden nennen. Bei dieser Art von Verkündigung offenbart sich jedoch nicht der Geist Gottes. Und diese Prediger werden von einem anderen Geist geführt. Ja, also auch ganz deutlich, dieses Zungenreden, dieses Kauderwelsch ist nicht echt. Und es ist nicht der Heilige Geist.
Mhm. Das ist so interessant, oder? Dass sie damals schon, also selbst zur Zeit der Pioniere, die gleichen Probleme hatten, die wir auch heute in der Welt sehen. Richtig. Und heute wird es ja oft gezeigt, es wird halt sehr gefühlsbetont. Und immer wenn die Gefühle angesprochen werden, sagen die Leute, das könnte der Heilige Geist sein.
Ja, richtig.
Aber eigentlich sind sie auf dem falschen Weg.
Ja.
Das muss man auch verstehen, das ist der große Verführer. Ne? Und es gibt ja nicht nur den Geist Gottes, es gibt auch den Geist der Welt, der die Menschen auch irgendwie versucht, irgendwie zu erreichen, in ihr Herz zu kommen.
Ja. Deswegen kann ich auch nur davor warnen, dass man sich bei charismatischen Christen die Hände auflegen lässt. Ja? Weil die Vorstellung dieser Handauflegung und die Energie, die übertragen wird, ist nicht biblisch. Und die Folgen, die daraus kommen, dieses Umfallen, Ruhen im Geist, Kontrollverlust und dieses Zungenreden, Kauderwelsch, ist nicht biblisch und nicht richtig. Ja.
Mhm. Gutes Schlusswort. Wichtiger Punkt.
Genau.
Ich glaube, genau, davor sollten wir uns hüten, solche Dinge in die Gemeinde zu lassen oder an uns ranzulassen.
Mhm.
Ich bin froh und dankbar, dass du uns gerade ein bisschen was über die Zungenrede erklärt hast, denn es ist ja schwierig, wenn das so übersetzt wird, und weil wir benutzen heute das Wort nicht.
Richtig.
Ich sage nicht, du sprichst in Zungen. Also ich würde sagen, du kannst Englisch und irgendwie Russisch und eine andere Sprache sprechen. Ich hoffe, die Frage auch des Zuschauers ist damit beantwortet. Also was damit auf sich hat.
Ich kann auch noch sagen, dass wir das nicht nur vor dem Falschen warnen sollen, und das Falsche uns davon distanzieren, das ist wichtig, aber dass wir dann aber auch für das Echte beten. Denn Gott hat diese Gaben auch gegeben, damit wir die echten Gaben haben und die einsetzen. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir auch dafür beten, dass auch die übernatürlichen geistlichen Gaben wie Weissagung und Sprachengabe und diese Dinge auch in der Gemeinde wieder vermehrt vorkommen, damit das Evangelium mit größerer Kraft verkündigt werden kann und dass viele Menschen für Gottes Reich gerettet werden.
Das ist immer schön, hier und da sehen wir das. Also es gibt immer wieder die Zeugnisse, dass Menschen ohne die Sprache zu sprechen, plötzlich beherrschen sie die und können dann predigen als Missionare. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und Gott zeigt es und wir werden sie, glaube ich, zum Ende der Zeit auch immer mehr brauchen.
Ich kenne übrigens auch eine Schwester, die hat mir auch ein schönes Zeugnis gegeben. Die, das war eine adventistische Schwester und die hat mir erzählt, sie hatte mal bei charismatischen Christen sich die Hand auflegen lassen und hat auch dieses Kauderwelsch bekommen. Und dann hat sie darum gebetet, hat gesagt, lieber Gott, wenn es nicht von dir ist, dann nimm es mir wieder weg. Und dann war es wieder weg. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, wenn du willst, kannst du mir die echte Gabe der Sprache geben. Und dann hat Gott ihr die Gabe gegeben, und zwar jetzt nicht zum Predigen, sondern sie hat die Gabe der Übersetzung bekommen. Das heißt, sie hatte nur ein normales Schulenglisch und auf einmal konnte sie Bücher übersetzen mit schwierigen Fremdwörtern und schwierigen Sachverhalten. Ja, konnte sie auf einmal von Englisch auf Deutsch übersetzen. Und jetzt viele Bücher, die wir so in unserer Literatur haben, hat sie übersetzt. Ja, und Gott hat ihr die Gabe gegeben, dass sie ohne viel Zeit das so gut in der deutschen Sprache übersetzen konnte. Ja? Also konnte ihr diese falsche Sprachengabe Kauderwelsch weggenommen und ihr die richtige geben, dass sie jetzt diese Sprache konnte und das dann auch entsprechend übersetzen konnte. Ja.
Preis den Herrn. Wie schön. Genau, so sehen wir die Gaben auch heute immer noch hier und da. Und sie werden noch vermehrt werden, wenn die Zeit jetzt voranschreitet. Da werden wir, glaube ich, beides sehen. Während sich die Gottesgaben vermehren in seinem Volk, wird auch der Spiritismus, also das Okkulte, immer mehr wachsen. Das wird am Ende wirklich zu einem großen Kampf kommen.
Richtig.
Olaf, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, die Zungenrede etwas zu verstehen.
Ja.
Und nochmal der Aufruf, wenn noch Fragen der Zuschauer sind, und da sind irgendwelche Dinge, die wir hier behandeln sollen, dann schreibt uns gerne auf info@amazing-discoveries.org. Dann versuchen wir eure Fragen auch hier mit in die Sendung zu bringen. Wir freuen uns drauf. Danke dir, Olaf, dass du bei uns warst.
Ja.
Danke auch an euch und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir auch. Gottes Segen.